Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ihr hört den Podcast, wo der Manuel, der mir gegenüber sitzt, und ich uns jeden Monat eine Geschichte aus Aarau erzählen und was ja, aus Aarauer Perspektive historisch in der Welt passiert ist und auch Aarau verändert hat. Manuel, wir sind bei Folge 20. Genau. Ein kleines Jubiläum, ein erstes. Und du hast gesagt, du willst gerne vielleicht kurz zum Beginn eine Rückschau halten auf unsere bisherigen Folgen. Ich übergebe dir gerade am besten das Wort.
Ja, heute zusammen auch noch von mir. Ja, ich habe gedacht, als wir den Podcast angefangen haben, dass wir es nicht bis auf 20 Folgen schaffen. Und jetzt haben wir doch schon so eine Palette an verschiedenen Themen. Und mir macht es mittlerweile bei jeder Folge, wo wir aufnehmen, auch Spass, so ein bisschen über die vergangenen Folgen auch zu reden. Zwischendurch tauchen ja auch Themen auf wieder. Und mich nehmen auch ein paar Sachen Wunder. Zum Beispiel so von allen Folgen, die wir bis jetzt aufgenommen haben, weil es ist so deine Lieblingsfolge.
Ja, es ist noch schwer. Ich glaube, am Anfang habe ich für die Folgen x-mal nochmal gehört und noch so viel mehr überlegt. Und man ist da irgendwie nie mit allem zufrieden. Da hat man das Gefühl, einmal, oh, jetzt ist es viel zu lang geworden und ah, jetzt hätten wir es doch lieber sollen aufteilen, vielleicht mal auf zwei Folgen. Oder dass man das Gefühl hat, ah, das ist irgendwie doch eine Geschichte, die doch sicher viele schon kennen. Einfach, glaube, weil es mir selber eine bekannte Geschichte ist. Darum, was mir sehr gut gefallen hat, war deine Geschichte über Jugendbewegung in den 80er Jahren. Mhm. Einfach, weil ich dort dazu wenig gewusst habe. Das liegt, glaube ich, in vielen Fällen daran, wenn man irgendwie lässige, spannende, gute, tiefgehende Quellengrundlage hat. Wir forschen ja in dem Sinn nicht selber, sondern wir bedienen uns bei Publikationen, die es gibt dazu, und verknüpfen die dann. Oder tun auch ältere Sachen einflüssen lassen in Erkenntnisse, die neueren Datums sind. Und das hat mir dort sehr gut gefallen, was wahrscheinlich auch liegt an dem Buch «Kleinstadtrebellion», wo, glaube ich, dort ein wichtiger Beitrag ist. Oder dann gibt es so Geschichten, das ist der von mir selber. Die ist zwar sehr lang geworden. Ich glaube, wenn ich die selber jetzt nochmal höre, kann ich sie nicht mehr fertig hören, so x-te Mal. Aber einfach wegen der Geschichte selber ist die von Daniel Ecklin, von dem Aarauer Apotheker, der im 16. Jahrhundert auf Pilgerfahrt geht. Und dem sein Bericht, beziehungsweise der Bericht, der dann im Nachgang veröffentlicht worden ist, der ist einfach an sich schon sehr detailreich. Viele Perspektiven aus seiner Sicht, aus heutiger Sicht befremdliche Meinungen, die dort natürlich auch weitergegeben werden. Ja, und ich glaube, das macht es dann aus.
Das ist, glaube ich, eine von deinen, das ist, glaube ich, deine allererste Folge, oder?
Genau. Die wir aufgenommen haben. Ja, ich glaube, von dem lebt es dann oder macht es dann auch sehr spannend.
Welche Folge hast du am meisten gehört, weißt du das noch?
Oh, ich glaube, das sind einfach die, wo man so viel hat müssen schneiden, weil man, glaube ich, x-mal noch so viele Minuten zu viel Material gehabt haben, dass ganze Passagen fehlen. Ich glaube, manchmal hört man es, aber je nach von den Rückmeldungen von unseren HörerInnen, die mal etwas gesagt haben, ist es, glaube ich, vielen nicht bewusst, dass wir teilweise irgendwie 2 Stunden Material haben und irgendwie dann auf eine Stunde oder in die Nähe von einer Stunde probieren zu kürzen. Und ich glaube, das ist ja gut, weil sie gewinnen dann schon noch 2 Stunden lang. Das kann mir jetzt wirklich niemandem glaub, zumuten.
Das ist ja schön an einem Podcast, dass man sich nicht an eine Zeit muss halten muss und dann im Nachhinein kann entscheiden, wie lange es das Referat, wenn man das so sagen wird am Schluss.
Ja, aber eben, es ist, irgendwann ist immer genug.
Ja, irgendwann mag man auch nicht mehr erzählen.
Ja, wie ist es bei dir? Hey, was hat dir gefallen?
Also, eine von meinen Lieblingsfolgen ist, glaube ich, schon auch 80er-Unruhe in Aarau, Jugendunruhe. Eine Folge, die mir besonders am Herzen liegt, ist auch die Folge über die Baumwollindustrie in Aarau. glaube einfach aus dem Grund, weil es mit Abstand die aufwendigste Folge war, zum Recherchieren und Aufarbeiten.
Mhm.
Und ich glaube, die Folge hat auch noch nicht so viele Downloads. Also ich empfehle euch, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, die jetzt zu hören. Weil wenn man, glaube ich, eine Geschichte über das 18. Jahrhundert macht, kommt Baumwolle immer irgendwann ins Spiel.
Und ich glaube, das ist dort, ich habe das Gefühl, manchmal ist einfach der Titel auch sehr catchy oder eben nicht. Und ich glaube, du hast dort die Indienneur oder Indienneur. Vielleicht fühlen sich da Leute abgeschreckt von der Wirtschaftsgeschichte.
Ja, ja,
aber
genau, ja.
Man darf nicht vergessen, es geht auch um die kolonialen Beziehungen, die Aarau hat mit Familien und Personen. Und ja, das ist etwas, was aktuell, glaube ich, recht immer wieder diskutiert wird.
Ich versuche bei dieser Folge heute einen richtigen Clickbait-Titel zu machen, dass alle darauf klicken. Nein, ich versuche natürlich schon auch irgendwie einen Titel zu machen, der ein bisschen Informationen über das Thema gibt. Übrigens, die Folge, die du mal aufgenommen hast zum Thema so Stadtgründung, wo ich ja so ein bisschen vorschnell als unsere Nerd-Folge bezeichnet habe, weil sie so sehr in die Tiefe geht, ist mir auch recht das Herz gewachsen, weil ich halt gedacht, das ist ja ein Thema, ja, wo eigentlich auch schon bekannt ist, so Stadtgründungen. Und du hast aber dort gleich sehr viele Sachen erzählt, wo ich das Gefühl habe, wo man auch noch viel erfährt, wo viele Leute auch nicht wissen.
Ja, eben, es ist natürlich immer schwierig, dass man da alle bei jeder Folge abholt, aber ich glaube, mit dem Spektrum, das wir haben, von Medizingeschichte haben wir schon gehabt, Wirtschaft, wir haben eben Jugendbewegungen, wir haben Frauengeschichte mehrfach jetzt schon gehabt. Ich glaube, es hat überall irgendetwas dabei und man muss ja die nicht alle Folgen hören, weil man nimmt sich da, wo einem gefällt oder wo einen interessiert und den Rest kann man ja auch weglassen. Genau. Und ich finde noch, was ich noch spannend finde, meistens ist es ja dann so, gerade beim Recherchieren von diesen Folgen, dass man dann noch mehr Links entdeckt und sich ja dann eigentlich da immer muss beschränken auf eine Person oder auf ein gewisses Thema. Und wir haben auch schon fleissig Zuschriften von HörerInnen bekommen, die uns auch noch Hinweise gegeben haben auf Sachen, die unerwähnt geblieben sind in gewissen Folgen. Und wir sind mega froh und schätzen das sehr, freuen uns auch über positive Rückmeldungen und Ergänzungen. Und wir probieren das sicher auch zu berücksichtigen. Also ich glaube, aus diesen Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben, habe ich sicher schon 2, 3, wo ich weiss, dort muss es irgendwann noch eine Follow-up-Folge geben, weil einfach dort noch mehr zu sagen ist dazu.
Also. Ich freue mich schon drauf. Ja, und ihr, die jetzt zulassen, ihr dürft uns gerne auch mitteilen, welches eure Lieblingsfolge ist oder auch welche Folge euch nicht so gefallen hat. Ihr dürft uns auf Instagram schreiben, auf Geschichten aus Aarau Podcast. Ihr dürft uns auch ein Mail schreiben oder wenn ihr uns irgendwann in Aarau antreffen, dürft ihr es uns auch direkt sagen. Wenn wir 25 Folgen haben, dann können wir vielleicht anstossen. In meiner heutigen Folge geht es auch ein bisschen ums Anstossen.
Darf ich noch schnell, bevor wir jetzt zu fest anstossen und uns selber feiern und du vielleicht eine feierliche Folge nachher bringst, ich habe noch eine kleine Korrektur zur letzten Folge. Es passiert einem ja schnell, dass man beim spontan Reden und Erzählen Versprecher hat. Und das ist mir passiert. Und ich habe auch wieder eine Rückmeldung bekommen von einem sehr aufmerksamen Hörer, der mich darauf hingewiesen hat, dass der Verfasser und hauptsächliche, ich muss nochmal anfangen, dass er hat mich darauf hingewiesen, dass der Verfasser vom Schweizer Zivilgesetzbuch, vom ZGB, der Eugen Huber ist und nicht, wie ich in der Folge gesagt habe, der Emil Huber. Das ist natürlich ein Versprecher so, auf die Schnelle, und ich bin aber froh, wenn die Leute so genau hören und darauf hinweisen zu lassen, nochmal gesagt war. Es ist Eugen und nicht der Emil Huber, der das ZGB verfasst hat.
Ja, genau.
Aber zu deinem Vieren zurück.
Genau, um also wenn wir jetzt würden auf unsere 25. Folge anstossen, wo würdest du das am liebsten machen in Aarau? Also so in welchem öffentlichen Lokal?
Oh, willst du jetzt einen Werbeblock noch einschalten? Ich glaube, es gibt viele zu viele Orte, als dass ich die überhaupt alle schon kenne, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gerade in neueren Quartieren, wie zum Beispiel im Eschbach-Areal, dort bin ich einfach viel zu wenig, weil ich mehr da in der Altstadt unterwegs bin. Aber ich glaube, da könnte ich mir überall vorstellen, jetzt im Sommer, zum Beispiel in der Schwanbar, oder bei Sonnenuntergang beim Killeplatz, oder im Winter gemütlich in den Tuchlauben oder in einem Waldmeier. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Genau, ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Orte, wo ich mich oft aufhalte. Ich glaube, so in Aarau gibt es mittlerweile sehr viele Bars und Restaurants, wo man sich kann ein Bier oder ein Mittag oder ein feines Nacht gönnen kann. Das war nicht immer so gewesen. Es hat aber in der Vergangenheit schon viele, viele Gasthäuser und Lokale gegeben, wo es heute gar nicht mehr gibt. Und ich dachte, ich mache heute eine Folge über die Aarauer Wirtschaftsgeschichte. Also nicht Wirtschaftsgeschichte im Sinne von Wirtschaft, sondern eben Gasthäuser und
Beizen.
Beizen, genau. Ich muss dazu noch sagen, ich habe mir es ein bisschen einfach gemacht. Der Hermann Rauber, der ja sehr viel schon über Aarau publiziert hat und auch regelmäßig auf Wheel of Aarau Kolumnen und Artikel über Geschichte von Aarau veröffentlicht.
Insbesondere von den Beizen.
Ja. Genau, der hat eben schon 2 Artikel geschrieben gehabt, wo er sehr ausführlich das Beizenleben von Aarau historisch beschreibt. Und ja, ich möchte jetzt wie auch ein bisschen Werbung machen für die Artikel. Also könnt ihr unbedingt lesen. Die sind wirklich auch sehr, sehr ausführlich und lustig und unterhaltsam geschrieben. Und ich werde jetzt einfach in dieser Folge ein paar Highlights aus diesen Artikeln behandeln und dir erzählen. Und auch noch so ein paar andere historische Kontextualisierungen dazu machen.
Okay, also ich hoffe, wir haben nicht nur Aarauer Beizen-Anekdoten, sondern vielleicht nimmst du mich noch ein bisschen mehr in Zusammenhang von dieser Beizen-Geschichte.
Ja, ich nehme dich vor allem noch ein bisschen weiter zurück in die Geschichte.
Ah, sehr gut.
Was ich mich gefragt habe, ist so, seit wann gibt es überhaupt Gasthäuser in Aarau? Ist das überhaupt etwas, was im Mittelalter zum Beispiel schon gegeben hat? Und es gibt in der Quelle ein Gasthaus, wo erwähnt ist, wo in einer Urkunde 1441 drin steht. Und das ist der Wilde Mann. Der war in der vorderen Vorstadt gewesen, ist aber unter dem Namen Öristeins Herberge auch erwähnt gewesen. Der Wilde Mann oder eben die Öristeins Herberge, die muss schon viel, viel länger dort gestanden sein. Also man weiß auch nicht so genau, wann als das Gasthaus entstanden ist. Da kann ich dir leider nicht sagen, so ab wann es ein Gasthaus in Aarau gegeben hat. Und man muss auch noch sagen, es war schon in der vorderen Vorstadt gewesen, also nicht im Stadtinneren.
Genau.
Es hat im ausgehenden 15. Jahrhundert viele Namen gegeben, die plötzlich aufgetaucht sind. Das waren Pinten, die zum Beispiel Paradies, Wegfeuer oder Goliath geheissen haben. Oder auch einer von meinen Lieblingsnamen, zur wilden Sau. Die war in der Halde.
Wobei ich finde, die biblischen Anlehnungen und religiösen Bezüge wie das Fegfeuer und der Goliath schon noch sehr vielsagend.
Also, das stimmt.
Der Beiz, wo Fegfeuer heisst, das erweckt schon einige Bilder.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich dort reingetrauen würde.
Oder vielleicht erst gerade recht.
Das stimmt, ja. Man könnte also davon ausgehen, dass so im 15., 16. Jahrhundert Gasthäuser in der Innenstadt auch gegeben hat. Und jetzt, vielleicht kennst du ja so Filmszenen irgendwie aus Mittelalterfilmen oder Serien, wo irgendwie der Hauptcharakter irgendwie so in ein Gasthaus reingeht und vielleicht dort noch irgendeine Schlägerei mit jemandem anfängt und irgendwie alle am Bier trinken sind. Ist das wirklich so gewesen in einem Gasthaus oder nicht? Das ist dann auch so ein bisschen meine zweite Frage gewesen. Wie hat ein Gasthaus im Mittelalter überhaupt funktioniert? Man muss sagen, dass im Mittelalter und dann auch in der frühen Neuzeit Gasthäuser sogenannte Ehhafte gewesen sind. Ich hoffe, ich spreche das Wort richtig aus. Ich habe das vorher auch noch nie gehört. Das heisst, dass sie im Gemeinwesen als unentbehrlich empfunden worden sind.
Also zu der Standardinfrastruktur gehört haben.
Genau. Sie sind darum auch konzessionspflichtig gewesen und sind ja einfach ein wichtiger Teil gewesen im öffentlichen Raum. Mhm. Also Gasthäuser sind auch öffentlich gewesen, im Unterschied zum Beispiel zu Trinkstuben. Trinkstuben sind zum Beispiel so von Gesellen oder von Zünften private Orte gewesen, wo man sich verköstigt hat.
Also man kann sagen, fast ein Member-Club.
Genau, ja. Genau. Gasthäuser sind aber öffentlich gewesen und auch sehr wichtig, weil sie haben den Gewerbetreibenden, also den Händler und den Kaufleuten und auch anderen Reisenden Unterkunft geboten. Also das haben sie auch müssen. Sie haben ihnen warme Speisen und Getränke geboten. Sie haben auch zum Teil Stall gehabt und Futter für die Rösser. Vielleicht noch kurz zu den Namen der Gasthäuser im Mittelalter. Die hat man auch müssen kennzeichnen, dass man sie findet. Und beliebt zur Kennzeichnung sind meistens einfach Wappen von der Landesherrschaft. Und das kennt man auch heute noch. Zum Beispiel, was fallen dir so für Namen von Gasthäusern ein, die man immer wieder hört?
Ja, so Tiernamen sind natürlich sehr geläufig. Oder eben das Kreuz oder der Engel. Oder was ist noch?
Einer, der zum Beispiel das Erlischbach gerade abgebrannt ist, vor einem halben Jahr oder so.
Ja,
auch ein Tiername.
Was war das? Der Bär?
Der Leuen war es.
Ah, der Leuen.
Aber der Bär war auch sehr beliebt gewesen. Der Adler, eben so Tiere, die eben auf Wappen oft waren. Das Kreuz war oft eine Anspielung als savoyische Kreuz. Bei uns ist es eben eher der habsburgische Leu oder der bernische Bär gewesen. Und der Adler, der kommt ja eben überall vor. Mhm. Die Tavernen und Gasthäuser, die sind obrigkeitlichen Regeln unterstanden. Also es hat einfach nicht jeder Doppel können ein Gasthaus aufmachen, sondern man hat die Erlaubnis gebraucht, jetzt im Fall von Aarau vom Berner Rat. Und Bern hat auch die Qualität und die Menge vom Angebot bestimmt, die Preistarif, die Öffnungszeiten, eigentlich etwa alles. Das war von den Grundherren bestimmt und später eben dann von den Städten und Länderorten.
Also, du hast jetzt das gerade gesagt, das wäre noch gerade eine Frage von mir, eben wie fest hat da die Obrigkeit eigentlich den Gastbetrieb reguliert? Und du hast jetzt gesagt, mega fest. Hat es dann aber auch ein Stück weit Erleichterungen gegeben, also dass zum Beispiel Gasthäuser günstiger oder zu Vorzugspreisen haben können gewisse Nahrungsmittel beispielsweise beziehen oder, ich weiss nicht, Hafer oder so für die Tiere, weil sie ja irgendwie eine Grundversorgung sicherstellen?
Mhm.
Hast du dort etwas gefunden dazu, oder?
Da habe ich ehrlich gesagt nicht so weit recherchiert. Ich weiss einfach, dass es zum Beispiel nicht unüblich war, dass man auch Essen selber mitgebracht hat, die Gasthäuser, und die dann dort auch einfach gekocht worden sind. Und das eigentlich dann eigentlich das dann die Dienstleistung war von den Gasthäusern. Und es muss offenbar schon auch ab und zu zu Konflikt gekommen sein, so mit Gebühren. Mhm. In der Stadt wie Aarau hat es ja auch einen Markt gegeben und es hat Händler gegeben, die dann angefangen haben, ihre Waren in den Gasthäusern zu lagern und dann also ein kleiner Nebenmarkt in den Gasthäusern zu veranstalten, was untersagt gewesen ist. Mhm. Ich weiss jetzt aber nicht, ob in dieser Konzession von den Gasthäusern auch Erleichterungen gewesen sind. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, sonst würde eine Konzession eigentlich auch nicht so viel Sinn machen.
Ja gut, das hat vielleicht auch wahrscheinlich auch mit der Angebotsregulierung zu tun, oder? Dass man nicht einfach eine riesen Beizenschwemme hat, sondern dass das irgendwie auf die Nachfrage abgestimmt ist, oder? Ja.
Mhm. Genau, jetzt habe ich ja vorher schon gesagt, dass in der ummauerten Stadt sich eigentlich lange kein einziges Wirtshaus befunden hat. 1443 hat Bern dann in der Vorstadt eine zweite Taverne bewilligt, also neben Wildemann. Die ist 1459 erstmals erwähnt worden. Das ist das Gasthaus zum Roten Leu gewesen. Also eben, jetzt haben wir da wieder den Leu. In der Innenstadt erstmal erwähnt ist 1529 bzw. 1531 das Wirtshaus Krone und das Wirtshaus zum Ochsen, zum Hecht, zum Schwert und nochmal zum Wilden Mann. Ja, und das Wirtshaus Krone, das ist das, was wir heute immer noch kennen. Also es ist nicht mehr das gleiche Wirtshaus, aber es ist das gleiche Gebäude. Also man kann sagen, dass Krone eigentlich die ganze Geschichte von den Wirtshäusern und von den Gastlokalen in Aarau miterlebt hat. In der Krone sind zum Beispiel während dem Ersten und dem Zweiten Kappelerkrieg Soldaten beherbergt gewesen. In den 1550er Jahren hat es auch ein Wirtshaus gegeben, namens Im Hof. Dann hat es 1577 noch den Adler gegeben. Dann 1578 ist der Berg genannt. Nochmal. Dann hat es noch das Schaf, den Schlüssel und den Storchen gegeben. Und 1607 die neue Taverne, der Pflug. Also du hast da jetzt sicher auch schon Namen rausgehört, die man heute immer noch kennt. Eben den Storchen, wo ja heute auch schon lange nicht mehr ein Gasthaus drin ist.
Was ich überhaupt sehr interessant finde, ist die grosse Zahl von Gasthäusern. Also ich nehme an, du redest jetzt einfach wirklich nur von den Gasthäusern oder auch von den Wirtsstuben, oder wie hast du es gesagt?
Ich habe jetzt nie Trinkstuben
erwähnt. Trinkstuben, genau.
Genau, also man muss vielleicht noch Gasthäuser und Pinten unterscheiden, weil Pinten haben kein Recht gehabt, Mahlzeiten.
Ja, das ist nur zum
Also trinken. Mahlzeiten servieren, genau. Und Gasthäuser haben das aber können. Ich verwende jetzt Gasthäuser einfach als Überbegriff.
Auch für Pinten.
Genau. Und man kann, also man muss auch noch sagen, dass die Weinbauern auch noch das Recht gehabt haben, einfach ihren Privatbesitz auszuschenken. Mhm. Von denen hat es auf jeden Fall einige gegeben. Mhm. Also es hat neben diesen vielen Gasthäusern und Pinten auch noch andere Orte gegeben, wo man hat können Alkohol trinken. Jetzt geht es ja nicht nur darum, was die Gasthäuser angeboten haben, sondern es geht auch noch darum, wer ist überhaupt in die Gasthäuser gegangen.
Es kommt mir, ich habe jetzt einfach gerade assoziativ die grosse Anzahl von all diesen Verpflegungsmöglichkeiten und Gasthäuser, Binden, Trinkstuben, die du sagst, erweckt bei mir so ein bisschen den Vergleich zum Beispiel zu Irland. Mhm. Mit Pubs beispielsweise, wo einfach das Leben viel mehr im öffentlichen Raum stattfindet als im privaten Raum. Also die Leute, die dann nach dem Arbeiten viel schneller und viel länger und viel häufiger noch in eine Beiz gehen oder einfach nur eins trinken. Und das ist ja bei uns schon viel weniger der Fall, oder? Hat man auch mal den Eindruck. Mhm. Auch wenn in Aarau natürlich alle Beizen sehr gut besucht sein scheinen, ist das dort einfach schon mal anders. Mhm. Also hat man manchmal den Eindruck.
Ich finde das trotzdem aber noch ein passender Vergleich. Man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden, ob man uns auf dem Land oder in der Stadt befindet. Auf dem Land hat es in jeder Siedlung meistens ein Gasthaus gegeben. Und man muss sich bewusst machen, dass in einem Dorf eigentlich die Kirche und das Gasthaus der einzige öffentliche Raum war überhaupt. Und aufgrund von dem hat es auch so eine gesellschaftliche Stimmung wahrscheinlich gegeben in den Gasthäusern auf dem Dorf, weil dort ja, sich das öffentliche Leben der Menschen auch abgespielt hat.
Also vor allem an geschützten Orten, oder? Wo nicht einfach nur verrissen ist.
Genau. Ja. Und also wo man sich halt getroffen hat, wo man auch freundschaftliche, gesellige Momente hat können erleben. In der Stadt ist das sicher auch der Fall gewesen. Dort ist halt auch noch vor allem die wichtige Funktion von diesen Gasthäusern, weil sie eben Reisende auch verpflegt haben. Mhm. Und gerade Aarau, wo an der Aare liegt, wo wir auch schon gehört haben, aufgrund von dem ein wichtiger Verkehrsweg war, hat das müssen anbieten. Sonst hätte ja gar niemand können in Aarau Halt machen. Mhm. Oder eben Soldaten zum Beispiel. Vorwiegend war das Publikum in diesen Gasthäusern männlich gewesen, aber wohl nicht ausschliesslich. Es gibt auch Hinweise darauf, dass es auch Wirtinnen muss geben haben, nicht nur Wirte. Als einer der wenigen öffentlichen Orte, wie ich schon gesagt habe, sind Gasthäuser sowieso wichtig für das Pflegen von gesellschaftlichen Sitten, auch in den Städten. Also, ja, ich weiss jetzt nicht, ob man sie mit einem irischen Pub vergleichen kann, aber ja, vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen in die Richtung gegangen. Der Ort ist, wie ich gesagt habe, für das Pflegen von Freundschaften gewesen, aber auch aufgrund von ihrer Öffentlichkeit, zum Beispiel für Angriffe auf die Ehre von Feinden. Also es ist durchaus auch zu Pöbeleien und Schlägereien gekommen. Mhm. Gerade viel weiss man auch aus Gerichtsakten, darum sind die Schlägereien und so oft auch ein bisschen im Vordergrund in den Quellen. Aber das Zutrinken, also die Aufforderung zum Mittrinken, ist zum Beispiel eine sehr häufige Sitte gewesen, wo man besser hat auch müssen dieser Aufforderung nachkommen, weil das wäre zum Beispiel eine Gelegenheit gewesen, um seine Ehre zu verlieren.
Ja. Und
die Gelegenheit hat offenbar auch, haben offenbar Leute auch ausgenutzt, indem sie einfach den Nächsten, der reingekommen ist, zum Zutrinken aufgefordert haben und so ein bisschen Druck aufgeübt haben. So.
Das tönt so ein bisschen wie nach pubertären Anläufen mit erstem Alkoholkonsum. So. Ja. Du wirst deine Ehre, wenn du jetzt nicht mitsaufst. Mhm. So.
Also ich habe tatsächlich so ein bisschen solche Geschichten gelesen in den Quellen, wo Leute sich ja, unter den Tisch haben müssen trinken, weil sie halt nicht gewusst haben, ob sie jetzt noch angebracht ist, mitzutrinken oder nicht. Oder wo sie einfach freiwillig zutrunken haben und dann einfach am Schluss aber sich geweigert haben zu zahlen.
Ah, ja,
und das
gut,
dann so ausgenutzt haben. Genau.
Ja.
Also unter dem Strich könnte man jetzt sagen, so ein Gasthaus wie der Wilde Mann oder eben die Öhrsteins Herberge in Aarau wird wohl ein sehr geselliger, manchmal auch ein gewalttätiger Raum gewesen sein, wo eigentlich allerhand Publikum als Gast dort drin war.
Mhm.
Vielleicht noch ein kleines Nebenkapitel zu dieser Geschichte, weil es dort, glaube ich, einige Mythen darum gibt, gerade zu dem Zutrinken. Das gemeinsame Trinken an sich ist ja eigentlich schon eine wichtige symbolische Tätigkeit gewesen, wo es ja nicht nur einfach ums Verköstigen geht, sondern um bestimmte Sitten auch zu symbolisieren. Was ist wohl beim Alkoholtrinken so die allersymbolischste Tätigkeit, die dir einfällt? Also so das Trinksymbol schlechthin.
Also als Handlung,
genau.
Oder als Ritus.
Mhm.
Bei einer Vermählung vielleicht. Mhm. Irgendwie aus dem gleichen Becher trinken, das kommt auch mal, wie gesagt, in diesen Filmen vor.
Mhm. Wenn du noch viel alltäglicher denkst, so das, was man eigentlich immer macht, wenn man zusammen ein Bier trinkt.
Ja, du meinst aufs Wohl vom anderen anstoßen.
Genau, also einfach so das Anstoßen oder das Prosten.
Mhm.
Ich glaube, es gibt da auch viele so Barmythen, woher das Prosten kommt. Ich hätte eine Erklärung, woher das könnte kommen. Ich habe jetzt gesagt, dass Gasthäuser sehr öffentliche Orte gewesen sind. Und was sicher ist, dass die öffentlichen Orte genutzt worden sind, um Rechtsgeschäfte auszuhandeln. Weil früher hat man die ja nicht immer nur schriftlich belegt oder können belegen, sondern man hat Zeugen gebraucht. Und darum hat man die Öffentlichkeit in den Gasthäusern auch für das gebraucht. Außerdem sind die Gasthäuser auch neutrale Orte gewesen, nicht irgendwie ein privater Grund oder ein staatlicher Grund. Und um eine vertragliche Abmachung mündlich zu besiegeln, hat man dann miteinander etwas getrunken. Also eigentlich ein gemeinsames Weintrinken, manchmal auch noch mit dem Zeugenstand veranstaltet. Und es könnte sein, dass eben das Handheben eine Art wie der Handschlag ist vom Vertragsschliessen und dass sich aus dem so die Seite entwickelt hat. Aber eben, es gibt da auch noch andere Erklärungen. Die scheint mir auf jeden Fall sehr plausibel zu sein. Vielleicht weiss jemand von den Zuhörenden noch andere Herkunftsgeschichten vom Zuprosten. Wir bewegen uns jetzt auf unserer Bartour zurück in die Geschichte ein bisschen näher in die Gegenwart. Und zwar hat es im 18. und 19. Jahrhundert dann einen recht grossen sozioökonomischen Wandel gegeben, der so ein bisschen die Gastrolandschaft, wenn ich es mal so nennen will, verändert hat. Also es hat einen starken Bevölkerungswachstum gegeben mit der Industrialisierung. Die Mobilität ist auch gestiegen. Der Einfluss vom Verkehr und vom Tourismus ist auch immer wichtiger geworden für die Städte. Und all diese Sachen haben zu Umwälzungen in der Tradition und der Funktion von Gasthäusern geführt. Jetzt gegen Ende der Berner Zeit, also so gegen das Ende des Ancien Regime, hat es nur 6 Tavernen oder Wirtshäuser gehabt, die in Betrieb waren. Das ist der Ochse, der Storche, das Rössli, die Krone, das Schwert und der Wilde Mann in Aarau.
Mhm.
Viele Bäcker haben im 18. Jahrhundert auch das Pinterschenkrecht bekommen und haben dann neben diesen Tavernen auch noch das Recht gehabt, Pintwirtschaften zu führen. Vom Gasthof zum Ochsen oder vom Goldigen Ochsen, wie er auch genannt wurde, ist, wo bis 1928 in der Ecke zum Schlossplatz gestanden ist, haben wir ja auch schon mal gehört. Du hast in der Folge 4 von dem erzählt, weil dort der Turnlehrer Wolfgang Menzel ausspioniert worden ist.
Möglicherweise, das ist genau. Nicht klar, aber er war auch mal dort Gast schon. Gewesen, ja.
Ich habe gelesen, dass der Ochse wohl tatsächlich auch ein beliebtes Wirtshaus war für die Aarauer Revolutionäre. Darum
ist das auch noch neulich zutreffend. Ja.
Genau. Die Berntreue sagen hingegen lieber im Wilden Mann gewesen, an der vorderen Vorstadt, wo aber dann 1887 in einem Grossbrand zum Opfer gefallen ist. Ja, auch der Storchen ist abgerissen worden und das Schwert existiert heute nur noch in Form von einer Hauseinschrift an der Rathausgasse, also dort, wo jetzt das Büro ist.
Ja, genau.
Und wie ich schon gesagt habe, ist Kron das einzige mittelalterliche Gasthaus, das immer noch besteht. Also einfach unter dem Namen und immer noch eigentlich eine Gastwirtschaft drin ist. Wir kommen jetzt langsam zu unserer Bartour, wo der Hermann Rauber in seinen Artikeln in den Aarauer Neujahrsblättern beschrieben hat.
Ich hätte noch so latentes Halbwissen, wo ich mir noch, ich weiß nicht, ob du auf das gestoßen bist, weil du ja vom 18. und 19. Jahrhundert geredet hast und die Veränderungen dort. Was ich noch so aufgeschnappt habe, ist so ein bisschen das à la carte Essen, wie man es so ein bisschen kennt. Heute man geht in die Beiz und wählt sich etwas aus, dass das so ein bisschen aufgekommen ist, erst ausgehend 18. Anfangs 19. Jahrhundert, dann auch im Gang oder im Nachgang von der Französischen Revolution, wo arbeitslose Köche von Adligen, die dann natürlich Besitz und so verloren haben oder gewisse Einbußen haben, wo dann eben angefangen haben, Gasthäuser aufzutun, wo sie opulent dann eigentlich gekocht haben. Mhm. Und gleichzeitig, dass während der Napoleonischen Krieg die Zeiten aufgekommen ist, zum Beispiel im privaten Raum jetzt zu Kaffee und Kuchen einzuladen. Mhm. Also nicht mehr wie im Barock jetzt bei den Adligen mit aufwendigen Festessen, wo dann natürlich über mehrere Gänge und so geht, sondern dass man das dann zwar gepflegt, aber eben ökonomisch und reduziert auf ein Kaffee und Kuchen hat können beschränken, weil einfach nicht mehr die Ressourcen und die Möglichkeiten gewesen sind in dieser Zeit, um so ausladende Gastmähler zu bieten. Mhm. Aber eben, das ist so Halbwissen. Das ist mir jetzt einfach in den Sinn gekommen, weil du gesagt hast, es hat dort so einen Umbruch gegeben, 17, 18 oder 18, 19 Jahrhundert.
Genau, ja. Also, was ich von dem Halbwissen, also es klingt sehr einleuchtend, aber was ich vielleicht kann dazu sagen, ist, dass sich halt in dieser Zeit, oder ja, dass sich die Gasthäuser eben in die Hotellerie und ins Gastgewerbe aufgeteilt haben und das Gastgewerbe aufgrund von dieser Professionalisierung sich sicher auch verändert hat und eben vielleicht die à la carte Kultur dann entstanden ist. Kaffee- und Kuchenhäuser sind auch in dieser Zeit entstanden, auch in Aarau hat es die gegeben. Was ich dort dazu gelesen habe, ist, dass die vor allem von Frauen besucht worden sind, weil offenbar Frauenvereine zusammen mit der Abstinenzbewegung sich gegen die Gasthäuser und eigentlich gegen den alkoholisierten oder gegen Alkoholausschank gewehrt haben und darum eben in die alkoholfreien Tee- und Kaffeehäuser gegangen sind.
Das sind ja also die zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Eben über die Abstinenz sind wir ja mal beim Bircher Benner schon drauf gekommen. Und eben Frauenbewegungen fangen ja dort auch an, sich zu formieren und engagieren sich dann eben fürs Gemeinwohl, wie wir in der letzten Folge ja dann in Bezug auf das Frauenstimmrecht um 1900 ja, schon darüber geredet haben. Ja, genau.
Ja. Vielleicht zu diesen Umwälzungen. Gerade im 19. Jahrhundert war eine der allergrössten Umwälzungen im Stadtbild der Bau des Bahnhofs und auch die Mobilität, die mit dem einhergegangen ist. Und mit der Errichtung des Aarauer Bahnhofs haben sich auch die Gasthäuser dorthin verlagert. Das Hotel Gerber Terminus zum Beispiel, 1895, das ist dank einer Aktiengesellschaft zum Aarauer Hof geworden. Das ist ein Name, den man heute auch immer noch sehr gut kennt.
Ja.
Mit dem Aarauer Hof, der ja immer noch am Bahnhof ist.
Einfach in anderer Hülle.
Genau.
So, also ich habe nur, glaube ich, Fotos schon gesehen. Eben, der alte Aarauer Hof ist ganz anders im Erscheinungsbild gewesen.
Ja, der muss ganz anders gewesen sein. Überhaupt würde ich jetzt von vielen Gasthäusern reden, wo viele von den Zuhörenden vielleicht auch kennen und selber erlebt haben, die ich aber nicht erlebt habe. Vielleicht haben die dort eine ganz andere Geschichte erlebt, wie ich jetzt davon wird erzählen. Aber ja, leider habe ich viele von denen nicht können besuchen. Ja, im Aarauer hat man im Volksmund auch Araber gesagt, wieso auch immer. Mit der Neugestaltung vom Bahnhofplatz hat dann der Aarauerhof aber in einem Neubau müssen weichen. Ja, man kann auch darüber streiten, wie schön der Neubau auf den Bahnhofsplatz passt, aber das ist eine andere Geschichte. Immerhin hat es dann mit dem Neubau auch noch das Bahnhofbuffet gegeben, wo sehr bekannt und beliebt war. Wo auch bekannt gewesen sei für eine international renommierte Küche. Dann ein weiteres Lokal, das in Nähe Bahnhof war, das glaube ich auch schon in unserem Podcast Erwähnung gefunden hat, ist das Kaffee Bank. Ich glaube, das ist wirklich so eins von den legendärsten Orten, von den legendärsten Lokalen in dieser Zeit.
Also so Anfang des 20. Jahrhunderts oder genau. Ausgehend des 19.
Ja. Genau. Ja, neben dem Aarauerhof war das Nummer 1 an der Bahnhofstrasse, Kaffee Bank. Und vom bescheidenen Lokal von der Brauerei Holzach hat sich die Kaffee Bank zu einem Betrieb entwickelt. Nach dem Ersten Weltkrieg ist es dann zu einem sehr bekannten Treffpunkt geworden, also eben so Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Familie Holzach hat das dann bis in die 1970er Jahre über 3 Generationen weitergeführt. Das Kaffee Bank hat auch 2 Säle im oberen Stock gehabt, wo jetzt auch noch so Restaurants sind. Dort hat es scheinbar regelmäßig Parteiversammlungen von der FDP gegeben. Es hat aber im frühen 20. Jahrhundert auch noch andere Lokale gegeben. Und ich tue jetzt auch so die wichtigsten dir vorstellen. Eins, was man sicher muss erwähnen, war der Glockenhof, der während und nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem ja, regelrechten Magnet wurde ist für Leute, die gerne so ein bisschen eine kopnigere Küche haben wollen.
Wo ist der Glockenhof?
Der Glockenhof war vis-à-vis von der Glockengüsserei Rütschi.
Ah, der Name schon sagt. Noch ein Gasthof gegeben.
Genau, das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Der Ernst Bob Burn, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, der hat den Glockenhof eigentlich so ein bisschen zu seiner Grösse verschafft und hat das eher so ein bisschen als nobleres Gasthaus geführt. Das war eine Mischung zwischen Hotel und Wohnhaus. Der Glockenhof war auch für seinen gutbürgerlichen Saal berühmt, wo es Tänze und vielfältigste Aufführungen gegeben hat, wie zum Beispiel eine Zaubershow oder Klonshows oder eine ominöse singende Sage, was auch immer das für eine Aufführung war.
Ah, das ist wahrscheinlich... Also ich habe das einfach schon gesehen, so mit so einem Sägeblatt. Oder?
Ich stelle mir auch so etwas vor. So. Ja. Ja, nach diesen Shows ist auch häufig ganz eifrig getanzt worden in diesem Saal. Und übrigens ist dort auch die Fusion vom FC Aarau mit dem Verein Sporting Aarau über die Bühne gegangen, wo ich ja auch schon in der Folge 11 über den FC Aarau geredet habe. Und der Billardclub Aarau hat auch zum Inventar von dem Lokal gehört. Nach dem Wirten von der Familie Hüssler hat dann der Italiener der Giorgio Vespa den Glockenhof übernommen und die allererste Pizzeria in Aarau dort eröffnet.
Wo sind wir jetzt da zeitlich?
Jetzt sind wir in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert. Ich weiss nur, dass einfach 1985 der Glockenhof dann endgültig zugemacht hat und abgerissen worden ist.
Ja. Ja, weil eben, das ist ja so in den 70er Jahren dort rum, wo mit den italienischen Gastarbeitern, also schon vorher, wo das anfällt. Und ich glaube, eben die erste Pizzeria von der Schweiz war ja, soviel ich weiss, sogar im Aargau gewesen.
Okay.
Aber ja. Behaft mich nicht drauf. Sicher nicht in Aarau, aber
schade.
Das ist auch mal so eine Anekdote, die ich schon gehört habe.
Ja, wir bewegen uns jetzt geografisch ein bisschen näher Richtung Altstadt. Und gegenüber vom heutigen Regierungsgebäude hat man den Lion d'Or gefunden, oder den Leuen, wie er auch genannt worden ist.
Das ist ja, glaube ich, heute noch der Goldige Leuen, den man dort sieht, oder?
Ganz
der
genau, ja.
Immer noch draussen.
Genau, der hat wie der Glockenhof ebenfalls zu der so ein bisschen gehobeneren Gastwirtelandschaft gehört. Und der Werner Scherz und seine Schwester Hermine, oder wie sie auch genannt worden ist, Tante Hebi, hat den Lion d'Arc geführt. Im Lion d'Arc, in Aarau, ist vor allem das Offizierskorps und die Kavallerie oft gesehen worden. Und 1970 ist dann der Gasthof verkauft worden und dann als Kupferdächli weitergeführt worden, aber im Volksmund immer noch Leue genannt worden. Und 1976 ist es dann ebenfalls vom Italiener Angelo Murgida mit italienischer Küche übernommen worden. Also auch dort ist dann weitergegangen mit der Pizzeria. Vom Aargauer Platz, vom Regierungsgebäude, bewegen wir uns jetzt rein in die vordere Vorstadt, wo ja eigentlich das älteste Gasthaus von Aarau war, wo aber meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch der Meinung von vielen anderen wohl eines der legendärsten Restaurants gestanden ist überhaupt. Und das ist 1877 gegründet worden von einem Bäck- und Pintenwirt namens Bernhard Siebenmann. Das war an der vorderen Vorstadt Nummer 17. Das war ein Etablissement namens Jägerstübli. Das Jägerstübli war sehr beliebt, natürlich aufgrund von seinen bekannten Hasen- und Rebpfeffer auf der Menükarte. Und scheint sagt dort auch der Divisionär und Nationalrat Eugen Bircher oft gewesen und hat dort auch deutsche General traktiert. Von dem haben wir auch schon gehört in der Folge 12 über den angeblichen Hitlerbesuch in Aarau. Und sogar der General Henri Guison sei mal dort gewesen. Und Ende 1950er Jahre ist das Jägerstübli zu Ende gegangen. Und das habe ich ja gesagt, der Ort war einer der legendärsten gewesen, in Aarau. Das ist, weil dann 1960, genau am Maienzug, die Wirtin Jeanette Bettenmann das Lokal übernommen hat. Und somit ist Chez Jeanette ins Leben gerufen worden. Und ich glaube, von dem reden heute noch Leute in Aarau, dass das wirklich so ein Ort muss gewesen sein, wo einfach alle gekannt haben. Die Glaspolitik und das Bürgertum, aber auch Kunstschaffende haben sich dort getroffen. Der berühmt-berüchtigte Aarauer Fünf-Lieber-Club ist dort innen gegründet worden, wo es auch heute noch geben sollte. Also es ist eigentlich so ein Verein, der Fünf-Lieber gesammelt hat und mit dem dann halt den Verein und das Vereinsleben finanziert hat. Jeanette hat das Lokal dann verkauft an Rolf und Doris Böhler-Egli, die das Lokal dann bis 2005 noch weitergeführt haben. Ich glaube, heute steht das Beluga drin, wenn es das noch gibt.
Ja.
Irgendwann dort.
heisst nicht mehr Beluga, also vielleicht weiss.
Es heisst jetzt, glaube ich, anders. Ja. Ja, ich habe den Überblick verloren mit all diesen Wechseln.
Vielleicht ist es am einfachsten, du hast am Anfang gesagt, wo wir anstoßen dann auf irgendwelche Jubiläen. Ich glaube, am sichersten ist, man macht sie in der Krone, oder?
Weil, ja, genau.
Einfach, weil sie schon am längsten da ist und gleich heisst seither.
Das stimmt, ja. Wir gehen jetzt geografisch ans andere Ende von der Altstadt, nämlich ins heutige Hotel Kettenbruck. Dort hat sich das Reich von der Mina Frey Zimmerli befunden, wo ab 1935 47 Jahre lang das ebenso legendäre Restaurant Kettenbruck bewirtschaftet hat. Und der Mann von der Mina, der Emil Frey, ist 1960 gestorben und seither hat die Mina das Restaurant allein geführt. Wie der Glockenhof hat auch das Restaurant Kettenbruck einen Saal samt Bühne gehabt und ist auch sehr oft genutzt worden für Versammlungen, Bankette und Vereinsabungen. Der Pepe Lienhardt zum Beispiel hat dort übrigens seinen ersten Auftritt mit der Big Band gehabt. Und die Mina Frey Zimmerli, die muss auch eine recht legendäre Figur gewesen sein. Sie hat zum Beispiel sehr stur bis zum Schluss immer mit einem, glaube ich, ein bisschen verwirrenden Coupon-System abgerechnet, was ja auch sehr altmodisch heutzutage ist. Das war aber bis zum Schluss ein Markenzeichen von dem Ort. 1982 hat sich die Wirtin dann aus dem Geschäft zurückgezogen und nachher ist dann die Opium-Lounge dort reingekommen.
Stimmt.
Genau, und die Eskapade von der KBA-Ära wenn wir jetzt nicht mehr aufkochen lassen, aber die haben wir ja, glaube ich, alle noch in guter Erinnerung.
Ja, ich glaube, also ich meine, du hast ja den Begriff legendär im Zusammenhang mit der Beizengeschichte jetzt schon so viel Mal gebraucht. Und wahrscheinlich ist das ja aus dem persönlichen Empfinden, gibt es da, ist das allen vertraut, aber ich glaube, etwas, was dann so in Assoziation mit dem KBA bei unserer Generation zumindest noch ein paar kennen, ist zum Beispiel die Schlagersahne, ein Partyformat im KBA,
ja,
wo diverse Schlagergrössen ja auch mal zu Besuch gewesen sind. Nicht ganz ernst gemeint manchmal von denen, die es besucht haben, aber irgendwie hat man sich gleich dort getroffen.
Sicher auch eine Art legendär gewesen, aber vielleicht auch, vielleicht hat der Anlass Erbe von der Mina Freizimmerli ein bisschen überschattet.
Du, eben, ich meine, legendär ist einfach ein Begriff, genau, wo man sich ein bisschen alles darunter vorstellen kann.
Genau, wir versuchen jetzt mal neutral zu bleiben. Man muss vielleicht auch noch sagen, ich habe dann auch noch mit meinen Eltern geredet, dass ich die Folge mache, und sie hat mir gesagt, du kannst ja nicht eine Folge über die Aarauer Restaurants machen, ohne Kettenbruck zu erwähnen. Genau. Es gibt übrigens noch einige Wirtinnen, die in der Geschichte der Aarauer Restaurants und Lokal nicht dürfen fehlen. Ich zähle jetzt nicht alle auf, aber eben im Artikel von Hermann Rauber sind die alle zu finden. Aber eine von diesen Wirtinnen, die muss ich erwähnen, und das war Natalia Vaccani. Sie hat den Betrieb vom Restaurant Eintracht von ihrem Vater Cesare Vaccani Longoni übernommen. Das Restaurant Eintracht ist in der Riviera, also wo es auch heute das Restaurant Riviera gibt.
Wo ja umgangssprachlich auch noch das Wacki genannt wird. Oder?
Das ist, glaube ich, das bleibt. Weil das Vaccani oder eben das Wacki, das ist auch ein Ort gewesen, wo, glaube ich, alle AarauerInnen kennt haben. Natalia oder Natalie ist dann von den Gästen auch Natti genannt worden und offenbar mit sehr viel Ansehen und Respekt begegnet worden. Also sie ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Art Mutterfigur gewesen für einfach alle, die im Schachen unten sich so ein bisschen aufgehalten haben. Sie hat zum Beispiel einmal eine Geldsammlung organisiert für einen Zirkus, der im Schachen gestrandet ist. Sie hat übrigens auch über die erste und einzige Boccia-Bahn verfügt zu der Zeit in Aarau, nördlich vom Haus, was sicher auch noch ein bisschen zu mehr Geselligkeit an dem Ort geführt hat. Im Wacki hat es offenbar gar nicht wirklich eine Speiskarte gegeben, aber alle haben sowieso gewusst, dass die Spaghetti dort die besten von der Stadt sind. Ja, und an einem Sonntag oben ist dann die Ära Vaccani auch unverhofft zum Ende gekommen, weil Natti an der Folge von einem Schlaganfall gestorben ist. Im Mürset, wenige Häuser neben dem Wacki, hat es aber auch noch andere Wirtinnen gegeben. Und das Mürset gibt es ja auch heute immer noch. Dort ist zum Beispiel die Wirtin Rosa Ecker Mürset zu nennen. Oder das Rösi, wie sie auch genannt worden ist. Die hat zum Beispiel immer Klavier für ihre Gäste gespielt. Und nebenan hat es noch das Restaurant Sutter gegeben. Dort ist noch lustig, dass man das im Volksmund den kalten Fuß genannt hat, weil scheint es nicht so Durchzug gegeben, dass die Leute einfach kalt haben. Und in den 1980er Jahren ist das dann zusammengelegt worden mit dem Mürset. Ja, ein Lokal, das muss ich erwähnen, aber eigentlich wollte ich gar nicht so viel von dem erzählen, weil über das könnte man eigentlich gerade eine eigene Folge machen. Und das ist der Affenkasten.
Ja, das genau. Habe ich gedacht, hast du den zum Schluss aufgespart.
Ja, es kommen noch ein paar. Ja, über den werden so viele Geschichten und Mythen erzählt. Einfach kurz, 1877 ist erstmal die Bezeichnung Affenkasten auftaucht. Niemand weiß genau, wieso. Ab 1927 hat dann der Betrieb Feldschlössli gehört und der Raum war aufgeteilt in eine Arbeitswirtschaft, der hintere Aff und eine Stammtischrunde, der vordere Aff. Und ab 1944 haben dort innen tatsächlich auch lebende Affen rumgeturnt in den Beiz, also wahrscheinlich in Käg. Ich glaube, viele TierschützerInnen hätten nicht mehr so Freude, wenn heute noch echte Tiere würden eben auch so
rumturnen. Ja, ich glaube, das Inspektorat fände das nicht toll, wenn in den Beiz lebende Tiere so frei rum sind und so weiter.
Ja. Der Hermann Rauber zitiert da in seinem Artikel der ehemalige Botschafter, der Hans Rudolf, er beschreibt den Affenkasten als, Zitat, ein Brennpunkt der faktischen Integration, organisch gewachsen und zwar ohne politisches Multikulti-Projekt. Das Lokal, wo die Beschreibung für mich am ehesten noch zutroffen hat, wo ich erlebt habe, war so ein bisschen der Vogue gewesen, wo eigentlich auch so ohne politische Message einfach so ein bisschen alle Leute willkommen geheissen hat. Ende der 1960er Jahre ist beim Affenkasten dann noch die sogenannte Brötli-Bar aufgegangen, wo, glaube ich, ein bisschen politischer sich geäussert hat, weil scheint so beim Bürgertum oder so ein bisschen bei den Spiessbürger in Aarau ist das, glaube ich, nicht so beliebt gewesen, weil dort eher so ein bisschen ein aufmüpfiges und anti-autoritäres Publikum zu Gast war. Ja, 2006, den Moment habe ich noch gut in Erinnerung, ist der Aff dann zugegangen und eine Büchergesellschaft ist dann dort reingezogen. Man hat ja versucht, dort noch so ein bisschen Kaffee zu erhalten, aber ich glaube, so die Stimmung, die im Aff geherrscht hat, die herrscht jetzt dort nicht mehr drin. Oder die Beschreibungen, die ich einmal gehört habe, die spüre ich dort innen gar nicht mehr, leider.
Ja gut, mit den Affen ist die vielleicht verschwunden, ja.
Genau. Für mich ist die Vogue so das Lokal schlechthin gewesen. Und wahrscheinlich so für alle aus meiner Generation, so ein bisschen ähnlich wie der Aff für die Generation vor mir. Aber das wohl berühmteste und beliebteste Reste an der Metzgergasse ist nicht die Vogue gewesen, sondern der Salme, den ich selber leider nie erlebt habe. Aber im Haus, wo heute die Spaghetti Factory serviert, hat sich seit 1809 die Brauerei Rinniker befunden, wo dann 1915 durch die Brauerei Salmenbräu Rheinfelden übernommen wurde. Übrigens, Brauerei Rinniker, auch bekannt dafür, dass dort der FC Aarau gegründet wurde, haben wir auch schon erwähnt. Jetzt geht es aber nicht um die Brauerei Rinniker, sondern eben den Salmen, wo auch aus einer Brauerei entstanden ist. Laut dem Rauber haben dort am Anfang vor allem die Leute aus dem städtischen Gewerbe gastiert. 1932 ist das Gebäude dann wegen Baufälligkeit abgebrochen worden und 1933 neu errichtet worden. Man sieht auch noch an der Hausfassade so eine Inschrift
von dieser Zeit. Dort steht Salmenbräu, glaube
ich. Genau. Und dort finden wir auch noch so ein Fresko, wo eine Szene aus dem Bachfischet illustriert. Also das Gebäude hat auch noch so ein bisschen städtische Tradition an sich wollen binden oder die Leute, die das Gebäude dann neu gebaut haben. Die Glanzzeit vom Salmen ist dann aber erst in den 1950er und 1960er Jahren unter dem Pächter Hans Zumstein gewesen. Seine Tische seien rund um die Tour von allen Schichten besetzt gewesen und die bürgerliche, kopnige Küche ist sehr genossen worden von diesen Leuten. Berühmt im Salmen sind zum Beispiel die Forellengerichte gewesen und die Fische sind direkt aus dem Aquarium vor Ort gekommen. Und natürlich hat es auch im Salmen verschiedenste Stammtische gegeben. Und eben, meine Eltern zum Beispiel erzählen auch noch so vom Salmen. Also, das war, glaube ich, auch ein Ort, der wirklich noch bis zum Ende beliebt war und eine rege Kundschaft hatte. Wir machen jetzt auf unserer Tour durch die Geschichte oder auf unserer Bartour durch die Geschichte von Aarau noch einen allerletzten Halt. Und zwar an die Rothausgasse. Dort hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg das Café Rothaus befunden, das später zu der Rotstube wurde. In den 1980er Jahren ist dort dann das Le Flot entstanden. Das war eine Nachempfindung vom Originallokal in Paris, das auch Le Flot geheissen hat. Heute ist dort der Platzhirsch, den sicher viele kennen. Mhm. Ich möchte aber zum Schluss von einem anderen Restaurant reden, nämlich vom Restaurant Rütli. Das Lokal an der Rothausgasse 25 ist derart in die Länge gezogen gsi, dass die Leute dem das schmale Handtuch gesagt haben. Und ab 1969 hat dort eine weitere Frau gewirtet, die ebenfalls in der Aarauer Gastroszene und auch darüber hinaus mittlerweile einen Legendenstatus erreicht hat. Die Rede ist von der One and Only Zita Peter. Zita hat eigentlich wollte Medizinerin werden. Das hat ihr Vater aber nicht erlaubt. Und so hat sie ihre Wirteprüfung, wie viele andere auch, im AFF gemacht. Und hat mit 24, also sehr jung, das Rütli übernommen. Und 1984 ist das schmale Handtuch oder eben das Rütli dann abrupt geschlossen worden. Also Zita hat dort eine lange Zeit verbracht und hat dann widerwillen müssen, das Resti zumachen. Schuld daran war ein Kontrolleur von der Gewerbepolizei, der die Kocheinrichtung bemängelt hat, obwohl im schmalen Handtuch schon lange nicht mehr gekocht worden ist. Aber ja, die Gewerbepolizei war dann streng gewesen. Das war übrigens auch die Zeit, in der auch die Polizeistunde sehr, sehr strikt
gehandhabt
worden ist. Ja. Genau. Die ist bis 1999 noch durchgeführt worden, wo ja, um Mitternacht die Wirtinnen haben müssen läuten und den Gästen sagen, sie müssen 15 Minuten draußen sein, sonst hat es einen Buss gegeben. Und da sagt die Gewerbepolizei, scheint sehr, sehr streng gewesen. Aber Zita hat ein Comeback gehabt. 2011 hat sie ihr Lokal Zitas Weinstube weitergeführt. Das Lokal habe ich persönlich zum Beispiel noch in sehr guter Erinnerung, weil ich dort auch viel gewesen bin. Auch wenn manchmal der Ort auch ein bisschen als Raucherlunge von Aarau bekannt war, weil es noch sehr, sehr lange ein Raucherlokal geblieben ist. Und 2021 hat dann Zita ihre Tätigkeit als älteste Barkeeperin von Aarau beendet. Ja, mit dem Ende von der Zita Peter ihrer Karriere würde ich auch die Folge abschliessen. Und vielleicht habe ich jetzt euch ein Lieblingslokal nicht erwähnt. Es gibt noch viele andere. Eben, leset im Hermann Rauber seine Artikel da dazu. Er hat auch einen Artikel über die Wirtinnen geschrieben, wo es sicher auch noch spannende Geschichten gibt über die Wirtinnen, die in Aarau lange Zeit das Zepter übernommen haben.
Ja, ich glaube, also sehr interessant, das mal so zu sehen, eben, weil du es ja verbunden hast mit den Veränderungen, die es auch gegeben hat. Ich hätte jetzt bei dem Zuhören diverse Anknüpfungspunkte gerade gesehen. Ich meine, spannend ist schon der Einfluss, die Migrationsgeschichten, die dahinter sind, also die vielen italienischen Lokale, die entstehen, sicher auch mit der Zuwanderung. Über was wir jetzt gar nicht geredet haben, sind zum Beispiel die spanischen, also zum Beispiel ein Sevilla, wo, soviel ich weiss, auch so einen Hintergrund hat. Das wäre natürlich schon an sich dann eine Geschichte, wo man da tiefer gehen könnte als andere mit den Brauereien, also überhaupt in Aarau Brauereien oder Wein, ist natürlich an sich dann auch schon fast eine Geschichte wert. Also ein guter Ausgangspunkt für ganz viele weitere Podcast-Folgen,
genau, ja,
wo man sich kann vertiefen kann.
Genau, und ich bin ja jetzt auch nicht so in historischen Kontext reingegangen, zumindest jetzt gerade so in der moderneren Geschichte nicht, sondern habe jetzt mal so eine kleine Aufzählung gemacht, vielleicht auch für die jüngeren Zuhörenden, wo ich mich eigentlich auch immer noch ein bisschen dazuzähle zu den jüngeren Generationen, wo viele von diesen Bars und Restaurants nicht erlebt haben oder nicht erlebt hat und aber immer noch sehr viele Geschichten in Aarau darüber erzählt werden.
Es ist auch spannend, dass man ein bisschen sieht, man hat ja oft den Eindruck, ja, früher war alles so ein bisschen stierer und ein bisschen biederer gewesen und das beleuchtet ja irgendwie auch, wie fest das eigentlich so Beizenlandschaft und das Leben in der Beiz, auch das kulturelle Ort, irgendwie ja, gewisse Konstanzen hat, ja, Geselligkeit immer schon ein wichtiger Bestandteil gewesen ist. Und sich dort auch sicher zeitweise Sachen verändert haben, aber so, ja, irgendwie beeindruckend ist, die Konstanze mal zu sehen.
Ja, und trotz, dass es heute viel mehr Auswahl gibt und immer mehr und immer neuere Sachen gibt, gibt es ja doch auch immer noch einzelne Lokale, die einem dann in Erinnerung bleiben, wo man irgendwie auch eine Verbindung dazu schafft, wo zum Teil auch ein Teil von einem wird oder die Leute werden Teil von dem Ort. Und es gibt wahrscheinlich auch in Zukunft noch viele von diesen Orten, die die Leute mit Aarau verbinden und auch mit sich selber. Aber eben, es gibt ja noch die Artikel in den Aarauer Neujahrsblättern. Und ich würde jetzt sagen, geniessen die letzten August-Sonnenstrahlen und wir sehen uns dann wieder in der ersten Herbstfolge, wo du dann wieder das Mikrofon in die Hand nimmst.
Auf jeden Fall. Und dann ist dann auch wieder richtig Beizenzeit, wo es dann wieder reingeht, nicht nur draußen in der Gasse. Oder?
Genau.
Merci Manuel und guten August.
Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.